ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Manchmal reicht ein einziges Wort und fast alle wissen Bescheid. Sparwasser. Es geht um das einzige offizielle Fußball-Länderspiel zwischen der DDR und der damaligen Bundesrepublik 1974 in Hamburg während der Fußball-Weltmeisterschaft. Gestern, am 22. Juni, jährte sich diese Begegnung zum 50. Mal. In dieser Stunde blicken wir auf Geschichten und Erinnerungen von Kulturschaffenden in Mecklenburg-Vorpommern zurück, wie sie das 1:0 für die DDR erlebt haben und was sie überhaupt mit Fußball verbinden. Herzlich willkommen zu diesem Kunstkarten, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Um abgewandelt mit Loriot zu sprechen, ein Juni ohne Fußball ist möglich, aber sinnlos. Seit Jahrzehnten treffen sich alle zwei Jahre im Juni entweder die besten Nationalmannschaften Europas zu einer EM, so wie in diesem Jahr in Deutschland, oder gleich die besten aus aller Welt zu einer WM, wie 1974 in der damaligen kleineren Bundesrepublik. Und wie es der Zufall wollte, kam es zum ersten und einzigen Aufeinandertreffen der beiden deutschen Fußballnationalmannschaften. Dieses legendäre Fußballspiel am 22. Juni 1974 in Hamburg hat der Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng zum Anlass genommen, auf ungewöhnliche Spurensuche zu gehen.
Boy wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion!
Sparwasser und Tor!
Und unter mir ein Walz von schwarz-rot-goldenen Fahnen mit Hammer und Zirkel.
Und es jubeln im Hamburger Volksparkstadion nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer.
Eigentlich dürfte seit 5 Jahrzehnten alles über dieses eine Fußballspiel geschrieben worden sein. Ronald Reng wollte allerdings ein Experiment wagen.
Kann man an einem einzigen Fußballspiel, an einem einzigen Tag versuchen, eine ganze Zeit einzufangen? Also zu beschreiben, was war in den beiden deutschen Staaten damals wichtig? Das heißt, ich habe Menschen gesucht, die in irgendeiner Art eine Verbindung zu dem Spiel hatten, sei es ein RAF-Terrorist, der beschuldigt wurde, ein Attentat auf dieses Spiel zu planen, sei es Theaterschauspieler am Deutschen Theater in Ost-Berlin, die an dem Abend die neuen Leiden des jungen Werthers spielen mussten und deswegen das Spiel nicht schauen konnten.
Und so erfährt der Leser von der Schauspielerin Jutta Wachowiak, die damals als Charlie in dem Stück auf der Bühne stand, dass die fußballbegeisterten Theaterschauspieler darüber sauer waren, dass sie eben nicht an diesem Sonnabend das Spiel DDR-BRD am Fernseher verfolgen konnten. Buchautor Ronald Reng dokumentiert zugleich, wie der Roman Die neuen Leiden des jungen W. 1973 beim Rostocker Hinsdorf Verlag erscheinen konnte.
Wie war es denn eigentlich möglich, dass dieses Buch von Ulrich Blensdorf durch die Zensur gekommen ist? Wie ist der Hinsdorf Verlag mit dem Verleger Konrad Reich und dem Lektor Kurt Batt geschafft haben, Anfang der 70er Jahre durchaus kritische Literatur unter dem Radar der Partei zu veröffentlichen? Dann hat man auch den Hinsdorf Verlag in Rostock versucht, dem massiv ins Literaturprogramm reinzureden.
Für den Leiter des Hinsdorf Verlages Konrad Reich und den Cheflektor Kurt Batt brachen äußerst schwierige Zeiten an. Sogar die Rostocker SED-Bezirksleitung mit Harry Tisch an der Spitze mischte sich unrühmlich ein. Es sind solche Episoden aus der deutsch-deutschen Geschichte seit Anfang der 70er Jahre, die dieses Buch so bemerkenswert machen. Oder wem ist schon bekannt, dass die erfolgreiche Krimi-Autorin Doris Gerke, die sich die Polizistin Bella Block erdachte, auch am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion saß.
Als die DDR entschieden hatte, sie schickte also 1500 ausgewählte Touristen zu dem Spiel, sollten die auch eine Stadtführung machen in Hamburg. Da habe ich dann über die Archive rausgefunden, wer denn diese Stadtführer waren. Nämlich die waren keine normalen Fremdenführer, weil die hätten ja vielleicht was Nettes über Hamburg gesagt, sondern das sollten alles Mitglieder der Westdeutschen Kommunistischen Partei, der DKP sein. Und da war eine Frau dabei, Doris Gerke, die nur einmal im Leben im Fußballstadion war, um ein Fußballspiel zu sehen bei diesem Spiel, und sie wollte da gar nicht hin, aber sie war halt die Fremdenführerin für die DDR-Touristen und die dachten, die tun hier was Gutes, komm doch mit ins Stadion.
Eine andere Geschichte ist die eines großen Fußballfans, der damals für Günter Netzer schwärmte. Zwar hieß der Bundeskanzler während der WM schon nicht mehr Willy Brandt, doch der jugoslawische Staatspräsident Josip Broz Tito war eingeladen und hatte ein besonderes Geschenk für den 12-jährigen Sohn Matthias Brandt dabei.
Tito wusste offenbar von dieser Fußballleidenschaft von Matthias Brandt und als er den Bundeskanzler während der Weltmeisterschaft 1974 besuchte, brachte er dann Matthias ein Original-Fußballtrikot mit des jugoslawischen Serienmeister Partizan Belgrad und Matthias Brandt hat das dann auch mit vollem Stolz zum Fußballtraining seines Fußballvereins angezogen und musste merken, dieses Trikot kratzt schrecklich und dann hat er es nie mehr angezogen.
Matthias Brandt, Doris Gerke, Jutta Wachowiak, aber auch Roland Jahn, der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, das ehemalige RAF-Mitglied Klaus Jünschke oder der Kenner des australischen Fußballs André Krüger aus Hannover. Mit ihnen und vielen anderen hat Ronald Reng für sein Buch 1974 eine deutsche Begegnung gesprochen. Auch einige damals im Spiel eingesetzte Fußballer aus beiden Mannschaften kommen zu Wort. Diese mit leichter Hand, aber unglaublicher Tiefe geschriebenen rund 400 Seiten sind viel mehr als ein Fußballbuch. Ronald Reng verbindet spannende Biografien mit dieser einen deutsch-deutschen Begegnung am 22. Juni 1974. Sehr zu empfehlen für alle, die mehr wissen möchten als nur, dass ein Halberstädter in Hamburg sein wohl berühmtestes Torschuss.
Ein ganz überlegter, ruhiger, abgeklärter Jürgen Sparwasser. Ich rufe dreimal Bravo, Bravo, Bravo für dieses Tor, für ein ganz großartiges Tor.
Das Buch 1974, eine deutsche Begegnung von Ronald Reng, ist im Pieper Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Im Grunde genommen interessiert sich Helga Schubert nicht für Fußball. Doch ab und zu macht die Schriftstellerin Ausnahmen.
Nur eigentlich im Grunde genommen so ein Endspiel. Dann interessiert mich aber auch nur das Publikum. Und am liebsten sehe ich immer, wenn Leute sich freuen, wenn sie ein Tor geschossen haben. Oder wenn es dann immer so wie bei Leverkusen ja offensichtlich immer dann ganz zum Schluss sich noch alles dreht. Es ist großes Theater.
Das WM-Spiel DDR-BRD am 22. Juni 1974 in Hamburg hatte Helga Schubert damals nicht verfolgt. Knapp 10 Jahre später kam sie auf ganz andere Weise direkt in Berührung mit einem Fußballspiel. Helga Schubert lieferte eine literarische Vorlage für den DEFA-Film »Verzeihung, sehen Sie Fußball« von Gunter Scholz.
Und das hat mir sofort sehr gut gefallen, diese Idee, aber wegen der dramaturgischen Begrenzung. Er hat gesagt, er möchte gerne einen Film in Echtzeit, der 90 Minuten in Echtzeit zeigt. Und die Echtzeit ist dadurch gegeben, dass alles während eines Fußballspiels ist. Also 90 Minuten.
Wieso, störe ich?
Nein, das ist der Fernseher. Kommen Sie schnell rein, wenn Sie bleiben wollen. Ich will nichts verpassen.
Fußballfan. Lass uns ruhig noch einen Moment an. Wer spielt denn?
Was möchten Sie eigentlich von mir?
Ich wollte sie mir mal ansehen, Herr Kneutsch.
Der Film »Verzeihung, sehen Sie Fußball« hat 5 Episoden. Der Zuschauer erlebt die unterschiedlichen Begegnungen von Menschen in einem Berliner Mehrfamilienhaus während eines Fußballspiels. Helga Schubert schrieb die Episode »Überprüfung des Kandidaten« mit Hermann Bayer und Christine Schorn.
Christine Schorn will im Grunde genommen wissen, ob dieser Mann, den sie da besucht, für sie überhaupt als Partner in Frage kommt. Und der interessiert sich nun aber für Fußball. Und sie muss also jetzt irgendwie aus seinen Reaktionen sich klar machen, ist es ein netter Mann oder nicht.
Trinken Sie?
Ich? Beim Fußball immer.
Wie viele Quadratmeter?
Wo denn?
Wie groß Ihre Wohnung ist?
Sie können ja mal mit Schritten ausmessen. Nein, das ist doch nicht möglich.
Regel schien mir da, im Rücken von Scherea ein bisschen die Leiter hochgeklettert zu sein.
Bei dem Fußballspiel handelt es sich um das WM-Finale 1982, als in Madrid die Bundesrepublik auf Italien trifft. Für Regisseur Gunter Scholz war das ein etwas wackeliges Unterfangen, erinnert sich Helga Schubert.
Ich wusste also ganz genau, das, was ich jetzt mache, kann nur realisiert werden, wenn die Mannschaft der Bundesrepublik verliert. Und das ist so absurd gewesen, dass ich mir gar nicht die näheren Umstände mir nochmal erklären ließ, sondern ich dachte, aha, das ist also international, würde das Ansehen der Bundesrepublik dann steigen. Und das will ja die DDR auf jeden Fall verhindern. Und dann vielleicht der Jubel des Kinopublikums, wenn die gewinnen. Und das wollte man vielleicht auch nicht hören.
Letztlich verlor bekanntlich die Bundesrepublik mit 1:3 gegen Italien. Und auch, Verzeihung, sehen Sie, Fußball war nicht sehr erfolgreich. 4 Wochen nach dem Kinostart 1983 hatten sich gerade mal 46.000 Zuschauer diesen DEFA-Film angesehen. Eine schnelle Suche im Internet hat ergeben, dass ein Sven Müller Anfang dieses Jahrtausends 5-mal für die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft im Einsatz war und ein anderer Sven Müller derzeit als Torhüter beim Halleschen FC unter Vertrag steht. Für den Opernregisseur Sven Müller schließen sich Fußball und Theater nicht aus.
Ich finde, dass Sport ein großer Teil unserer Kultur ist, generell. Und letztendlich haben wir da auch Leute, die hart arbeiten, die ein Ziel haben, die Visionen haben, die alles dafür tun und geben und eine Menge Energie. Wir haben auch diese Mannschaftsleistung, die wir im Theater ja auch brauchen. Also ich glaube, es gibt da mehr Gemeinsamkeiten als Verschiedenheiten.
Seit 2019 leitet Sven Müller als Intendant die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz. Und in der mecklenburgischen Region ist er nach wie vor auch auf dem Fußballplatz anzutreffen.
TSG Neustrelitz, meine beiden Jungs spielen da in den Kindermannschaften und wir gehen auch manchmal ins Parkstadion und gucken da die Oberligaspiele. Es ist total schön da.
Bereits als kleiner Junge war Sven Müller Fußballfan. Als Hamburger saß er am 22. Juni 1974 zwar nicht im Volksparkstadion, doch mit der Familie vor dem Fernseher.
Ich war kurz vor 10 Jahre alt, so 9 Jahre und also im Juli wurde ich 10. Und wir haben das Spiel verfolgt vom Fernseher. Also es gab bei uns in der Familie einen Farbfernseher. Der war viel kleiner als die von heute, dafür viel schwerer vermutlich. Der stand bei meinem Opa oben im Dachgeschoss. Da sind wir dann alle hoch und haben dieses Spiel gesehen.
Sparwasser, der Magdeburger, nimmt den Ball auf, zieht an Kullmann, Vogts und Beckenbauer vorbei und lässt Sepp Maier keine Chance. In der 79. Minute führt die DDR mit 1:0.
Mein Opa hat dann immer gesagt, Gerd Müller wird es schon machen. Kam aber nicht dazu. Ich war tatsächlich hinterher sehr, sehr traurig, weil wir damals auch diesen Austragungsmodus, der auch anders war als heute, noch gar nicht so richtig begriffen hatten. Und habe dann wirklich meine Mutter gefragt, kann Deutschland jetzt noch Weltmeister werden? Und das muss man mir mal dazu sagen, aus unserer Sicht in Hamburg gab es ja Deutschland und die DDR. Also das haben wir tatsächlich so gesagt. Ich habe also gefragt, kann Deutschland jetzt noch Weltmeister werden? Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, Deutschland kann jetzt noch Weltmeister werden, trotz dieser Niederlage gegen die DDR. Und da war ich erstmal beruhigt.
Und so kam es dann bekanntlich auch. Gut 2 Wochen später gewann die Bundesrepublik mit 2:1 gegen die Niederlande und gewissermaßen hatte der Großvater von Sven Müller recht behalten. Gerd Müller hat es gemacht, das Siegtor im WM-Finale 1974. Lutz Dettmann war 13 Jahre alt, als er sich dieses Fußballspiel DDR gegen BRD in Schwerin im Fernsehen anschaute.
Meine Eltern waren im Theater, wir haben das natürlich ausgenutzt. Dann kamen die Kumpels zu uns in die Müllerstraße. Es war sehr warm, Fenster war auf, überall waren die Fenster auf.
Norbert Braun kam im Juni 1974 als 22-jähriger Schauspielstudent aus Berlin und wollte in Anklam seine Freundin besuchen.
Ich hatte noch was zu tun in Berlin und fuhr dann mit dem Zug von Berlin nach Anklam, stieg aus. In Anklam war kein Mensch zu sehen auf der Straße. Im Zug war es ziemlich leer.
Im WM-Spiel in Hamburg zwischen beiden deutschen Mannschaften lief die 77. Minute.
Und Tor!
Und Tor!
Den Fernsehkommentatoren Heinz-Florian Oertel für das DDR-Fernsehen und Werner Schneider für das ZDF fiel das Gleiche ein.
Plötzlich hörte ich ein Geschrei, ein Getose, eine Freude. Und da wurde mir bewusst, okay, ey, es läuft ja hier dieses Fußballspiel und die haben alle sich über dieses Tor gefreut. Und ich als einzelner Mensch, ganz allein in Anklam, Norbert allein in Anklam, kriegt ihr das damit mit? Also ich habe das Fußballspiel nicht gesehen, aber gehört habe ich dieses Tor und deshalb war das für mich unvergesslich, dieses Erlebnis.
So ähnlich wie Norbert Braun in Anklam erlebte Lutz Dettmann das 1:0 für die DDR in Schwerin.
Ja, als das Tor fiel, das war schon Hammer, ne? Und in dem Moment, als wir gebrüllt haben, brüllte die ganze Straße. Das war natürlich überall zu hören, weil die Fenster auf waren und ich vergesse das nie, diesen Augenblick.
Mit dem Abstand von mittlerweile 5 Jahrzehnten sieht der Buchautor Lutz Dettmann diesen DDR-Sieg auch unter dem Motto, da haben wir denen im Westen es mal gezeigt.
Es war eigentlich immer so, wir waren ja immer die armen Verwandten, ne? Also die armen Deutschen. Und ja, kam Besuch von drüben, es wurde was mitgebracht. Ja, hier konnten wir es mal zeigen. Und es war bei den Olympiaden ja so ähnlich. In dem Moment war man DDR-Bürger. Ich war damals 13, da war die DDR für mich noch okay, da hat man noch nicht nachgedacht. Ne? Aber eben später war es auch so, auch als ich schon DDR-kritisch war, ne? Und eben auch die anderen Seiten gesehen habe. Ich glaube, das war eben, ja, wir konnten ihm mal was zeigen.
Auch der Schauspieler Norbert Braun, der gerade wieder bei den Störtebeker Festspielen auf der Freilichtbühne in Ralswiek zu erleben ist, wundert sich nicht, warum damals so viele in der DDR diesen Sieg bejubelten.
Ja, das ist, wie man so sagt, in der Familie, Blut ist dicker als Wasser. Und dort, wo du aufwächst, das ist deine Heimat.
Norbert Braun zieht heute einen durchaus ungewöhnlichen Vergleich zwischen Fußball und Theater.
Unser Publikum entscheidet ja letztendlich, für welche Seite. Du kannst also auf der Seite der Hanseaten sein, also der, in diesem Fall ich, der das Urteil fällt. Du kannst aber auch auf der Seite sein von den Störtebeckerns und von den Goethe-Michels. Dazwischen kannst du dich entscheiden. Du musst es aber nicht. Dafür machen wir das, dass die Leute bestenfalls nachdenkend das Theater verlassen. Und ja, so ist das auch mit dem Fußball. Ich denke mal, wir müssten vielleicht ein bisschen weitergehen, theoretisch zumindest. Was würde passieren, wenn wir uns immer nach 90 Minuten bei 2:2 auf ein Unentschieden oder gar kein Ergebnis haben wollen, sondern uns dran erfreuen an dem Spiel, an dem Können der Leute dort? Das müsste uns reichen.
Und wie ist es mit dem Fußball und der Literatur? Lutz Dettmann?
Das eine ist im Buch, das andere ist aktiv eben, ne, ein Sport. Aber ich würde sagen, beide Tätigkeiten verbinden. Also Literatur verbindet, das ist weltweit. Es können Feindschaften dadurch entstehen, es können Freundschaften dadurch entstehen. Man kann Fan von einem Autor werden. Und beim Fußball ist es ähnlich. Fußball verbindet, Fußball stößt auch ab.
Es heißt ja immer so schön und einfach, Musik verbindet und Sport verbindet. Aber was verbindet das eine mit dem anderen? Volker Amels.
Als Musikerin, als Musiker spürt man ja, wie das Publikum reagiert. Das kenne ich nun selber auch gut, weil ich ja selber auch als Pianist öffentlich auftrete. Und man merkt ganz genau, wenn man die Leute begeistert, zuzuhören oder sowas, das spürt man sofort. Natürlich ist das auch vergleichbar mit so einem Fußballspiel, wenn eine gelungene Aktion ist oder die Leute sagen immer, ja, die Fans sind so wichtig, dass sie mit dran. Natürlich ist das auch ähnlich.
Auf dem Spielfeld der Trainer, im Konzertsaal der Dirigent. Zwei, zumeist Männer, immer öfter auch Frauen, die eine Mannschaft, ein Ensemble zusammenhalten müssen. Wie sieht Volker Amels diesen Vergleich?
Das finde ich eine ganz lustige Frage. Wenn man sich die Trainer anguckt, dann denkt man manchmal, die fuchteln da am Spielfeldrand rum und ich bin mir nicht sicher, ob die Spieler das überhaupt wahrnehmen oder umsetzen. Das ist natürlich beim Dirigenten anders. Beim Dirigenten muss jeder Musiker sowas von gespannt auf ihn sein, weil er natürlich den ganzen Klangkörper zusammenhält. Und er muss natürlich mit kleinsten Gesten arbeiten, dass die Einsätze stimmen, dass der Klang stimmt, dass die Entwicklung stimmt und so weiter. Also die Orchester, weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen, behaupten würde, die könnten alleine spielen. Ich glaube es eher nicht. Bei den Fußballern, ja, man weiß es nicht. Manchmal werden die Trainer ja, wenn sie besonders ausflippen, dann ja auch auf die Tribünen geschickt.
1974, die Fußballweltmeisterschaft in der Bundesrepublik, verfolgte auch der damals 12-jährige Volker Amels. In Hamburg sah er das Spiel DDR-BRD, so die offizielle Ansetzung, im Fernsehen.
Es war schon irgendwie krass. Eigentlich hat ja keiner damit gerechnet, dass die verlieren würden. Die Bundesrepublik. Dass ich jetzt die Nationalmannschaft der DDR hätte aufsagen können, nein. Aber bei der westdeutschen bundesrepublikanischen Mannschaft, das war selbstverständlich, dass man die aufsagen konnte.
Als Junge spielte er beim Eimsbütteler Turnverein, dem ETV Hamburg, einige Jahre selbst Fußball. Der ETV feiert gerade jetzt im Juni sein 135-jähriges Bestehen. Später wurde Volker Amels ein erfolgreicher Schachspieler.
Mein höchstes Niveau, würde ich sagen, hatte ich so mit Anfang, Mitte 20. Da habe ich einmal auch mit meinem Verein in der ersten Bundesliga gespielt und viele Jahre mit dem Lübecker Schachverein in der zweiten Bundesliga. Ich habe es nie zu einem Meistertitel gebracht. Dafür war die Musik einfach doch viel zu wichtig. Und irgendwann kam dann tatsächlich so ein Punkt, wo mein mich musikalisch prägender Lehrer gesagt hat, weißt du, wenn du bei mir Unterricht behalten willst, dann musst du das Ziel haben, Berufsmusiker zu werden, und du musst jeden Tag mindestens 2 Stunden Klavier üben. Sonst mache ich das nicht.
Trotz einiger Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Fußball und Musik natürlich auch Unterschiede. Es kann bei einer EM wie jetzt in Deutschland nur einen Sieger geben. Beim Wettbewerb Jugend musiziert aber mehrere.
Früher, als es Jung musiziert losging, hatte man ihm gesagt, gut, es gibt jetzt einen ersten Preis, oder es gibt eine Weiterleitung zu der nächsten Ebene, und hat man gesagt, eigentlich gibt es aber so viele tolle, vergleichbare Leistungen, und deswegen ist diese Idee, mit gleichzeitig erste Preise zu vergeben, finde ich eigentlich sehr angemessen.
Sagt Volker Amels, der Vorsitzende des Landesausschusses Jugend musiziert für Mecklenburg-Vorpommern, der sich gleichermaßen, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt, für Musik, Schach und Fußball interessiert.
Fußball hat identitätsstiftende Qualität.
Davon ist der Krisenkonflikt- und Kulturforscher Wolfgang Vogt überzeugt. Der inzwischen 84-Jährige hat viele Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet. Seit gut 20 Jahren wohnt er in Schwerin und leitet das Kulturforum Pampin in Westmecklenburg. 1974, als 34-Jähriger, hat sich auch der Fußballfan Wolfgang Vogt das WM-Spiel DDR gegen BRD angesehen.
Man sieht hunderte von Fußballspielen in seinem Leben, wenn man Fußball nah ist. Und ein Dutzend davon behält man. Und dieses Spiel, Bundesrepublik Deutschland DDR, ist bei mir tief eingebrannt. Das habe ich noch ziemlich gut vor Augen. Und dann fiel das Tor. Und ich war entsetzt, als das Endergebnis dann war. Und fragte mich, warum regt dich das so auf? Und dann habe ich das reflektiert, und dann ist mir sehr schnell klar geworden, das war ja nicht ein normales Fußballspiel, das war ja sozusagen Kalter Krieg auf dem Rasen oder Klassenkampf im Stadion. Da prallten ja nicht nur Spielsysteme aufeinander, sondern Politiksysteme. Und dann habe ich darüber reflektiert, und da ist das alles hochgekommen, und ich glaube, das ging vielen Leuten so, die sich dadurch dann intensiver auseinandergesetzt haben mit dieser Teilung.
Für Wolfgang Vogt ist dieses einzige Länderspiel zwischen beiden deutschen Nationalmannschaften auch deswegen so besonders, weil es in die Zeit der Entspannungspolitik fiel und das Ergebnis, das 1:0 für die DDR, dazu anregte, sich aus westdeutscher Sicht mehr mit dem anderen deutschen Staat zu befassen.
Ich war dann auch wie alle anderen geprägt dadurch, durch die Propaganda. Also im Westen ist alles toll, der Kapitalismus ist sowieso super, Wohlstand hier, Armut drüben, und drüben kriegen die nichts auf die Reihe und müssen deshalb eine Mauer bauen, damit ihnen die Leute nicht weglaufen. So, das war so in etwa das Klischee, das in ganz vielen Köpfen war. Und dann habe ich selbst mal drüber nachgedacht, was hast du da eigentlich im Kopf? Und dann habe ich mich ja selbst erschrocken vor dem, was da drin steckte, weil das nämlich so war. Man verglich das, was bei uns sozusagen idealerweise als Demokratie gilt, also Gewaltenteilung, Mitsprache, Beteiligung, Demokratie und. Dieses Ideal verglich man mit der Wirklichkeit in der DDR und nicht mit deren Ideal. So dass man also eine ganz schiefe Vergleichsebene hatte. Und dadurch war das natürlich so, das Ideal war top. Also wir sind die Gewinner, die Besten, die Großen. Und die DDR, das sind einfach arme Leute. Die dürfen nicht raus, die sind unterdrückt. Und man hat überhaupt nicht differenziert hineingeguckt.
Und so ist dieses Aufeinandertreffen vom 22. Juni 1974 mehr als ein Fußballspiel gewesen.
Es ist ein historisches Ereignis gewesen, eine Art Einschnitt, und das sozusagen auch eine Denkpause ermöglicht hat, weil alle irritiert waren dadurch. Und beispielsweise, dass das etwas Historisches hat, kann man daran ablesen, dass ein Krefelder Unternehmer das Trikot von Jürgen Sparwasser ersteigert hat und dem Bonner Museum für Geschichte gestiftet hat, wo das heute noch ausgestellt ist. Ein Trikot im Museum, das heißt ja was, das sagt ja was, Museum bewahrt Geschichte auf. Also es ist eine Art kleiner Meilenstein gewesen. Und insofern ist ja auch nicht erstaunlich, dass dann darüber sehr profunde Bücher entstanden sind. In vielen Filmen, das verarbeitet worden ist, Dokufilm, Unterhaltungsfilm. Und das war ein außergewöhnliches Ereignis.
Und in der Fernsehunterhaltung wurde dieses Spiel bereits 5 Tage vor dem Anpfiff thematisiert, in der Fernsehserie Ein Herz und eine Seele. Bereits am 17. Juni 1974 gab es im WDR die Folge Besuch aus der Ostzone, live vor Publikum aufgezeichnet.
Ja. Was ist denn am nächsten Sonnabend?
Deutschland gegen die Ostzone.
DDR.
So, na ja, wenn es erst nächste Woche ist.
Sonst hätte sich Otto gar nicht hergetraut, wenn das Spiel vielleicht wäre, wenn wir hier sind.
Warum nicht?
Er hat gesagt, solange die DDR verliert, ist ja alles gut. Aber wenn
also so habe ich das gar nicht gesagt. Ja. Ich habe gesagt, wahrscheinlich werden wir ja verlieren. Aber sollten wir zufällig siegen? Naja, man weiß ja nicht.
Man weiß ja nicht, bei welchen Betrügereien ihr wieder ertappt werdet.
Was? Und wenn ihr denkt, ihr könnt einen Agenten in unsere Mannschaft einschmuggeln, die deutsche Nationalmannschaft ist nicht das Kanzleramt.
Ich glaube ja auch gar nicht, dass wir gewinnen können. Ja,
außer Erich Honecker glaubt das auch keiner.
Immerhin spielt ihr auf eigenem Platz.
Eigenem Platz? Was hat denn damit zu tun? Wir schlagen euch noch in Novosibirsk. Sepp Maier, könnt ihr Handschellen anlegen und Beckenbauer die Augen verbinden, ihr verliert, weil ihr kommunistische Roboter seid.
Nun, die kommunistischen Roboter gewannen dann am 22. Juni 1974 durch ein Tor von Jürgen Sparwasser mit 1:0.
Reul wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion!
Sparwasser und...
Und unter mir ein Walz von schwarz-rot-goldenen Fahnen mit Hammer und Zirkel.
Und es jubeln im Hamburger Volksparkstadion nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer.
Und das war der Kunstkarten, ein halbes Jahrhundert nach diesem legendären Fußballspiel. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.
ARD